Hallo und herzlich willkommen bei Stressless Be More, deinem Podcast für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben mit mir, Valentina Luspay. Hier geht es um die Reise, Stress besser zu verstehen, deinen gesünderen Umgang damit zu finden und unser wahres Sein zu verkörpern. Ja, liebe Annette, du bist Coach, Unternehmerin und Mutter. Du bist Abenteuerlustige, du bist Visionärin und Changemakerin und du legst den Fokus auf mehr Erfüllung, Wertschätzung und Balance zwischen Karriere und Familienleben. Mit klaren Strategien und Unterstützung hilfst du, selbstbewusst Veränderungen anzugehen, sei es durch Gehaltsverhandlungen oder einen Berufswechsel. Und du hast auch einen Podcast, Radikal Reich. Es ist so schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir.
Ja, gleichfalls. Danke dir.
Ja, wir wollen heute über das Thema Selbstermächtigung und Mindset Shift als Schlüssel zur Stressbewältigung sprechen. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit Stress um und wie sorgst du dafür, dass du einfach mehr sein kannst in deinem Leben, als ständig die ganze Zeit von A nach B zu rennen und voll gestresst zu sein? Wie machst du das?
Ich habe in der Vorbereitung gerade auch noch mal darüber schmunzeln müssen, da du so viele Sachen oben angeführt hast, die ich bin. Und dann habe ich so bei mir noch mal nachgefühlt, im Moment entstresse ich mich bewusst, indem ich weniger bin. Und ganz viele von diesen Dingen auch gerade einfach nicht zu erfüllen. Und vielleicht ein Beispiel von vor 5 oder 6 Jahren, da habe ich das Wort Stress für ein Jahr aus meinem Wortschatz gestrichen und geschaut, wie gut mir das tut. Und es war erstaunlich gut, denn wir neigen so oft dazu, wenn wir gefragt werden, genauso drauf einzusteigen, es ist gerade so stressig. Und wenn wir das einfach mal weglassen, hilft mir das persönlich, mich wirklich besser zu fühlen. Das ist vielleicht so, sind so 2 Sachen, die mir gerade ganz aktuell helfen.
Und hast du das dann umschrieben oder wie bist du dann mit diesem normalen Stress umgegangen? Weil jeder hat ja Stress, würde ich jetzt mal von ausgehen. Wie bist du damit umgegangen?
Tatsächlich, wenn du gerade, also wenn du merkst, ich gucke immer ganz genau auf Sprache und wie wir miteinander reden, was wir in den Fokus nehmen und das macht ganz viel mit unserem Empfinden. Und wenn ich gefragt werde, wie geht's dir gerade, kann ich sagen, boah, es ist ganz schön viel, ja, wenn es stressig ist. Oder ich kann auch sagen, willst du die ganze Geschichte hören oder wollen wir uns zusammen auf einem Wohlfühllevel begegnen? Was ich aber wahrgenommen habe mit meiner Arbeit und mit diesem bewussten Umgang mit Begriffen wie Stress und mit dem, ja, dass viel in unserer Gesellschaft so schwingt, dass wir leiden und uns darüber austauschen, was uns alles gerade schwerfällt und anstrengend ist, dass sich natürlich auch meine Umgebung sehr verändert hat und viel mehr Menschen sich da eingefunden haben, die gar nicht unbedingt eine gestresste Sprache, nenne ich es mal, benutzen. Und das tut wirklich gut.
Mhm. Ja, vielerorts hetzen wir uns selber durchs Leben und durch die Sprache auch. Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja.
Ja, und Sprache ist etwas, was immer auch Benzin ins Feuer kippt. Ja, wenn wir damit nicht aufmerksam sind, reproduzieren wir immer mehr die Geschichten um uns herum. Und das trägt also dazu bei, wie wir uns fühlen. Was jemand dir für eine Geschichte erzählt und welches Drama der dir zum Beispiel einfach so ungefragt vor dir auskippt, macht was mit dir und macht was mit deinem Gegenüber. Auf welcher Geschichte begegnen wir uns? Ja? Begegnen wir uns auf einer, die uns gut tut oder einer, die uns stresst? Und warum ich das gerade so wichtig finde, damit aufmerksam zu sein, ist nicht, weil ich das gaslighten will, dass wir uns gestresst fühlen, ja, sondern weil ich identifiziert habe über die letzten Jahre, dass das einfach einen ganz, ganz großen Beitrag leistet dazu, wie wir uns täglich fühlen.
Ja, voll gut. Das ist wirklich auch so ein Awareness, also wirklich so dieses Bewusstsein dafür zu haben, wer bin ich, was erlebe ich in meinem Lebensraum, in meinem Alltag und was davon bringe ich nach außen und gehe dann damit in Kommunikation, in die Verbindung und auch mit meinem Gegenüber. Das ist richtig gut, ja.
Ja, und wie du weißt, in meiner Arbeit dreht sich ganz viel um Bewusstsein.
Ja.
Ja. Bei dir ja auch.
Ja, genau. Und deswegen sprechen wir ja heute auch. Mich würde auch das Thema so Selbstermächtigung interessieren. Warum ist diese Selbstermächtigung gerade bei so Stressbewältigung so wichtig? Also dieses Bewusstsein zu haben, okay, vielleicht hast du da ein paar Insights.
Ja, also tatsächlich habe ich mir an diese beiden Punkte ganz groß mit Ausrufezeichen Bewusstsein dran geschrieben. Mhm. Denn die Selbstermächtigung kann natürlich nur erfolgen, wenn ich weiß, wo fühle ich mich denn nicht mächtig? Wo fühle ich mich ohnmächtig? Wo fühle ich mich überfordert? Ja. Und die Stressbewältigung genauso. Was stresst mich denn? Was sind die Punkte im Alltag, wo ich immer wieder merke, boah, das zieht mir so richtig meine Energie ab? Und beides kann ich nicht verändern, wenn ich da komplett unbewusst mit bin. Das heißt, für mich ist der Schritt des Bemerken und Bewusstwerden damit elementar, auch wenn ich in meiner Arbeit teilweise mit Menschen auch im Unterbewusstsein arbeite. Also du musst nicht deinen ganzen Müll kennen, bevor du den rausbringst. Finde ich auch herrlich, ne? Weil man muss nicht alles en Detail verstehen, aber die wesentlichen Punkte zu bemerken, boah, da geht immer wieder so ein Trigger an, wenn mein Kind noch eine Runde brüllt, ja, oder wenn mein Chef noch etwas von mir erwartet, was in der Zeit nicht machbar ist. Was sind diese Trigger von außen? Was lösen die bei mir aus? Was geht da an? Das ist der Punkt, wo wir aufmerksam sein müssen und bewusst sein müssen.
Ja, voll. Wenn ich zum Beispiel ein Coaching-Gespräch führe mit einer Kundin von mir und dann am Anfang lasse ich mir immer so den Kontext geben, so erzähl mir doch mal von deiner Herausforderung, erzähl mir von dem Kontext, in dem du gerade bist, was ist das, was du gerne verändern möchtest? Und viele setzen dann an und können dann tatsächlich auch eine ganze Stunde einen Monolog darüber führen. Und was ich auch so beobachte, einige können das gut, sich zusammenzufassen, aber andere auch nicht. Und die ja spannen den Bogen sehr weit. Und manchmal unterbreche ich dann auch nach einer Viertelstunde oder so, allerspätestens nach einer Viertelstunde, muss ich sagen, und sage dann, okay, ich habe jetzt genug gehört. Versuch das nochmal auf das Wesentliche zusammenzudampfen und gib mir so drei Sätze, die dir wirklich wichtig sind, was wirklich wesentlich ist. Und dann kommt wirklich wie so ein Aha-Moment, hä, warum will sie mir jetzt gerade nicht zuhören? Warum habe ich das jetzt noch nicht gesagt? Und da erkläre ich auch, ich muss nicht die ganze Story wissen, weil allein diese Energie, die die Frau dann transportiert, da bekomme ich schon ein sehr gutes Gefühl dafür, was eigentlich abgeht. Und die ganze Story von A bis Z mit all ihren Details, mit all ihren Geschichten und Situationen, die muss ich eigentlich als Coach gar nicht wissen, sondern diese Energie und tatsächlich diese Ursache zu verstehen. Wenn ich da dran schnell komme, dann kann ich auch viel schneller dann ins Coachen gehen und auch viel schneller in die Veränderung, ne? Ja, das habe ich halt auch so beobachtet.
Das finde ich so spannend, dass du das erwähnst, denn ich bin da richtig radikal geworden, seitdem ich auch mit Hypnose arbeite und auch wirklich verstanden habe, wie jede Geschichte, die wir einander erzählen, immer eine hypnotische Wirkung hat, auch auf uns als Coach. Ich unterbreche oft meine Klienten ganz, ganz schnell. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, sehr lange seine Geschichte zu reproduzieren, gibt es auch Orte, wo das richtig aufgehoben ist. Ich versuche ganz bewusst nicht zu reproduzieren, ja, und ganz bewusst zu sagen, halt, stopp, hier begibst du dich in Gefahr. Und das wirklich so zu sehen, ist ganz bildlich, das ist wie, wenn du mit deinem Gehirn mit Feuer spielst. Und ganz viele wissen das nicht, dass sie mit Feuer spielen, mit ihren eigenen Gedanken. Und was, wie ich meine Arbeit definiere, ist, ich hole erstmal meine Klienten aus dem brennenden Haus, ja. Und dann schaue ich, was braucht es da für Ressourcen, dass du sicher bist. Die meisten Menschen wissen jedoch nicht, wie machtvoll ihre eigenen Gedanken sind und was sie damit jeden Tag reproduzieren und sich damit auch für eine Realität erschaffen. Ein Beispiel ist dieser Opfermodus, ja. Wo fühle ich mich abhängig? Wo bin ich im Opferdasein und wie reproduziert sich das? Super wichtig. Also bei mir gibt's oft schon am Anfang einer Session so ein Halt, Stopp! Jetzt bin ich woanders lang. Ja. Genau wie du sagst, es ist wichtig, dass man genau weiß, okay, was sind die drei wichtigen Punkte? Ja, oder ich frage auch ganz klar, was möchtest du heute verändern? Nicht erzähl mir alles, was gerade Drama ist, sondern was willst du verändern? Okay, machen wir.
Ja, voll. Und diese Abstraktion, so was ist deine Intention für die nächste Stunde, einfach runterzubrechen und das in einen Satz zu packen, das ist schon ja für viele eine Herausforderung definitiv. Ja. Wie war denn das eigentlich bei dir? Also wie bist du dazu gekommen, mit dem Thema Empowerment und Selbstermächtigung dich zu beschäftigen? Wie war so deine Reise? Nimm uns gerne doch einfach mal mit, was du so erlebt hast.
Ja, da ist tatsächlich eins der ersten wichtigen Punkte, das Mutterwerden. Und deine Zuhörerinnen sind, glaube ich, zu großen Teilen Mütter und können das nachvollziehen. Ich habe mich vorher schon als Feministin gesehen und als gut gebildete Person, ja, und ich hatte Zugang zu Hochschulbildung und plötzlich war dieser Cut und ich habe gemerkt, wow, das ist höchst politisch in diesem Land, Kinder zu bekommen, und ich sehe mich plötzlich in einem System, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin der Fehler, aber das System hat Fehler. Und das war für mich persönlich ganz lange ein Thema, wo ich dachte, ich muss das an mir abarbeiten. Bis ich verstanden habe, ich brauche da mehr Verständnis, auch darüber, wie ich funktioniere, was mir hilft, was mir gut tut. Ich hatte bei meinem zweiten Sohn eine krasse Wochenbett- und Schwangerschaftsdepression. Und das war somit für mich das Ding, okay, dieses klassische, ich muss alles schaffen als Mutter, ist nicht mein Weg. Ich muss für mich da eine andere Balance finden. Ich habe dazu ein neurodivergentes Gehirn mit ADHS und einer Form von Asperger, was bestimmte Sachen verstärkt und mich noch mehr dahin geführt hat, verstehen zu wollen, wie geht denn gut mit mir und meinem Gehirn umzugehen? Wie geht denn gute Arbeit und für meine Kinder da sein? Wie geht eine gute Balance? Und das hat mich eigentlich auf diesen Weg geführt, immer mehr daran zu forschen und wirklich aus einer intrinsischen Motivation mehr darüber zu verstehen, warum verhalten wir uns so? Was geht da in unseren Köpfen ab? Und auch psychologisch zu verstehen, was macht Sprache, was machen Geschichten, was macht das mit uns? Ja, das ist so ein grob abgerissen mein Weg der letzten Jahre, und ich bin natürlich eigentlich immer am Anfang. Es geht immer weiter.
Das ist gut. Curious Mind. Sehr gut. Das heißt, du beschäftigst dich in deiner Arbeit auch viel mit dem Unterbewusstsein, mit Gehirn, mit Glaubenssätzen, mit Opfermentalität. Das waren so die Dinge, die ich jetzt so verstanden habe. Gibt es noch irgendwelche Themen, wo die Kundinnen zu dir kommen und sagen, hilf mir doch mal bitte bei diesem Problem?
Ja, tatsächlich könnte man all diese Themen gerade auf eine Ebene bringen, auf der ich gerade viel arbeite. Mit einer Methode, die ich so über die Jahre entwickelt habe, und die nenne ich selbst Safe to Create, wo es darum geht, sich bewusst zu werden, was brauche ich eigentlich? Was sind meine Bedürfnisse? Was wünsche ich mir? Was möchte ich gestalten? Und wie schaffe ich eine sichere Grundlage? Und das ist für mich innen und außen. Ja, das ist für mich, die Sicherheit entsteht immer in uns. Aber natürlich brauchst du gewisse Ressourcen, um handeln zu können. Und da kommen Menschen zu mir, die vor allen Dingen auch künstlerisch oder aktivistisch unterwegs sind. Oft Frauen, oft Mütter. Und auch Menschen, die sich selbstständig machen wollen, weil sie merken, das klassische Arbeitsberufsleben passt nicht zu mir, zu meinem vielleicht auch neurodivergenten Gehirn und zu meiner Familie. Und mit diesen Personen, vor allen Dingen Frauen, finde ich raus, was braucht's bei dir? Ja, wie fühlst du dich in diesem Wandel sicher? Was möchtest du wirklich beitragen? Wo willst du hin? Und wo bist du jetzt? Das sind so diese Sachen, wo ich sagen könnte, das ist die Quintessenz meiner Arbeit. Und erstaunlicherweise kommen sehr viele Frauen zu mir, deren Kinder gerade ausgezogen sind, die eher in diesem Wechsel sind aus, ich bin jetzt fertig mit der Erziehungsarbeit und jetzt möchte ich noch was gestalten. Irgendwie ist da noch so ein Calling in mir. Und was auch meine Klienten eint, ist, dass die alle so einen gewissen starken inneren Ruf haben, ich bin berufen zu mehr. Da ist irgendwas in mir, was raus will. Und die, die jetzt zuhören und das von sich kennen, die werden das genau verstehen. Ich kenne auch ganz viele, die kennen diesen Ruf nicht. Aber die Menschen, die den haben, die sind hier, weil sie etwas gestalten sollen, müssen und dürfen. Sonst verbrennt sich von innen. Und ich glaube, dass genau diese Menschen andere wie uns brauchen, die den Rücken stärken dafür, die sichere Räume halten, wo das sich entwickeln darf. entspannt im eigenen Tempo und die auch Gemeinschaft zur Verfügung stellen, wo das möglich ist. Das sind Voll. So die Teile, die ich in meiner Arbeit am wichtigsten sehe und am meisten unterstütze.
Voll gut, mega schön. Es ist so wertvoll, diese Arbeit, die du machst. Also hier an der Stelle großen Applaus. Ich finde das so toll. Toll gemacht und toll, dass du das machst. Und wenn jetzt Frauen mit dir gemeinsam diese Reise antreten, hast du da vielleicht schon konkret ein paar Schritte, die man machen kann, zum Beispiel um diese Power selbst zu erleben, um selbst einfach in diese Kraft zu kommen, damit man selber sein eigenes Leben lebt und nicht einfach gelebt wird. Vielleicht hast du da ein, zwei Schritte, die man gehen kann schon von sich aus.
Ja. Einen ganz wesentlichen, finde ich, und den hätte ich gern vor 20 Jahren gehabt. Wenn du dieses Calling hast, nimm's ernst. Das ist aus einem Grund da und das ist meistens nicht nur für uns. Das ist meistens für mehr Menschen bestimmt. Und gerade wenn wir Mütter sind und so große Herausforderungen haben, drücken wir das lange und viel weg. Ich habe 4 Kinder, 4 Jungs. Der Jüngste ist erst 4. Das heißt, ich weiß, wie dieser Balanceakt ist. Aber ich hätte mein Mutterdasein nicht überstanden, hätte ich mir nicht erlaubt, dass diese krasse Sehnsucht und dieses Gestalten wollen in mir nicht Platz hat irgendwo in der Welt. Das heißt, nimm das ernst, wenn das da ist und lass dich davon trotzdem nicht überfordern, denn das kann einen immer wieder auch überrollen in der Intensität. Das heißt, wirklich aufmerksam zu sein, was braucht's denn dafür, dass erstmal nur so eine Idee wachsen kann? So was Simples wie ein Ideenbuch zu haben, in das ich meine Ideen, die vorbeikommen, reinschreibe. Damit habe ich angefangen. Und gute, geleitete, geführte Meditationen, die einen zu diesem Kern bringen. Zu dem Kern, wofür bin ich hier, was will sich entwickeln. Ich selbst mache das über geleitete Hypnosen, die findet man auch über meinen Podcast zum Beispiel. Sich da die Anleitung zu suchen, wo man sagt, oh, die Stimme mag ich, die Person gefällt mir. Und das mal zu machen, das ist super schön, erdend und kraftvoll.
Aha, okay, ja. Und mich würde auch interessieren, wie das Thema zum Beispiel auch mit finanzieller Unabhängigkeit zusammenhängt. Du hast ja auch den Podcast Radikal Reich. Richtig cooler Titel, finde ich. Und ja, vielleicht kannst du uns da auch ein paar Insights geben, wie das eigentlich geht, diesem Ruf zu folgen und diese finanzielle Unabhängigkeit da reinzuweben. Vor allen Dingen, wenn man so am Anfang steht, sich selbst erstmal zu entdecken, so, was will ich denn eigentlich? Und dann loszugehen und in die Umsetzung zu gehen. Und ja, was das auch mit Geld zu tun hat.
Ja, das ist natürlich ein großer Empowerment-Moment, denn wir müssen da in diesem Bereich Klarheit reinbringen, gerade als Frauen, gerade was die finanzielle Absicherung angeht. Und ich merke, für mich persönlich war das eins der großen Themen, die ich bewältigen musste, um mir zu erlauben, mich selbstständig zu machen und wirklich zu gucken, wo und wie möchte ich mich versorgen, ja, und auch die Verantwortung für mich übernehmen, dass ich gut versorgt bin. Und das kann so was Simples sein, wie man hat einfach noch eine Weile einen Job an der Seite für einen Stundenumfang, der okay ist, damit man sich ausprobieren kann. Und wirklich auch diese Selbstständigkeit sehe ich als etwas, das muss mir nichts abliefern. Das ist mein kreativer Spielraum und ich versorge den. Ich bin quasi die Mutter auch für mein Business. Und dafür brauchen wir natürlich gewisses finanzielles Grundwissen. Und wenn ich über radikal reich rede, meine ich, wie kann unser Leben auf allen Ebenen reich sein und welche Grundressourcen braucht's? Und dafür braucht man ein gewisses Bewusstsein, was brauche ich jeden Monat, was muss reinkommen, was geht raus und wie habe ich eine gute Übersicht, wie fühle ich mich gut damit, was sind meine Bedürfnisse. Ich habe dafür meine Community einen kompletten Kurs draus gemacht, das ist, den gibt es wahrscheinlich demnächst auch online so zu kaufen, der heißt Safe mit Geld, also aus Safe to Create, das ist quasi der Grundlagenkurs Finanzen. Auch wenn ich nicht vom Herzen her Finanzberaterin bin, ist es für mich ein wesentliches Thema, wo wir Grundlagenwissen brauchen und auch zum Beispiel meine Altersvorsorgestrategie mit ETFs da drin einmal erklärt ist. Ich finde es so wichtig.
Voll. Und das hat auch was mit Bewusstsein zu tun. Weil wenn wir uns darüber nicht bewusst sind, über die Geldeingänge, über die Geldausgänge, über die möglichen Investments, über unsere Altersvorsorge, Gender Pay Gap, nur so als Buzzword, wenn uns all diese Themen nicht bewusst sind und wir da im Dunkeln tappen, können wir auch keine Maßnahmen ergreifen, tatsächlich auch zu sagen, okay, das ist jetzt mein Notgroschen, den spare ich erstmal an. Das ist jetzt meine erste Base oder mein erster Milestone, den ich erreiche und von da aus geht's dann weiter. Und so ist es auch, ich finde, eine Nervensystemregulierung oder du beruhigst halt dein Nervensystem, wenn du in eine Selbstständigkeit startest und on the side noch einen Teilzeitjob hast, weil dann weißt du auf jeden Fall, deine Rechnungen sind bezahlt, deine Fixkosten sind gedeckt und du musst hier nicht aus dem Mangel heraus kreieren. Deswegen ist es so wichtig, dass man da einfach Bewusstsein hat für sich selber, einfach weiß, was Sache ist und wie die Lage einfach auch ist, ne?
Voll gut. Ja, ich vermute, in deiner Arbeit wird es auch viel aufkommen, oder? Hast du da, wie gehst du da mit deinen Klientinnen an das Thema ran?
Genau so. Also erstmal über Transparenz. Transparenz schaffen in allen Bereichen. Was ich halt auch so mache, ist, dass ich mir am Anfang einer Begleitung mit der Kundin wie so eine Art Zeichnung erstelle über die verschiedenen Lebensbereiche. Zum Beispiel der Lebensbereich Beruf, Lebensbereich Partnerschaft, Familie, Kind, Gesundheit, spirituelle Entwicklung und auch irgendwas, was der Klientin wichtig ist. Und wir gehen rein in jeden Bereich und ich frage sie, wie geht's dir in diesem Bereich? Was möchtest du dort verändern und wo möchtest du in einem Jahr in diesem Lebensbereich stehen? Und dann gucken wir, wo drückt der Schuh am meisten und schauen uns diesen Bereich dann intensiv an und gehen dann da weiter, gucken uns dann Glaubenssätze an, Blockaden, gehen da in die Akzeptanz, dass es so ist, erlauben uns diesen momentanen Zustand und sind vergebend miteinander. So, also sie, die Dame ist vergeben mit sich selbst, dass es dazu geführt hat, um einfach mal diese Schuld und diese Negativität einfach rauszunehmen und von da aus dann zu gucken, okay, und wie möchte ich es machen in Zukunft? Wie kann ich aus dem Herzen heraus diesen Lebensbereich verändern, was mir wichtig ist? Und ja, ich arbeite auch ganz viel mit Transparenz und es ist auch eine ganz individuelle Geschichte, was die Frau dann braucht, ne? Und wenn es zum Beispiel eine Transparenzgeschichte ist, was die Finanzen angeht, dann geht sie los und verschafft sich da Transparenz. Wenn es zum Beispiel ein Konflikt ist mit ihrem Partner, braucht es da vielleicht auch mal Transparenz, um einfach mal darüber zu sprechen, was los ist, ne? Genau, es geht immer erstmal so um dieses Bewusstsein. Das ist so die erste Stufe.
Ja, spannend. Was mir gerade auch dazu in den Sinn kam, dass viele Frauen unterschätzen, dass man in einer Ehe eine wirtschaftliche Einheit ist. Ja? Und das auch so anzugehen. Ich habe damit vor ein paar Jahren angefangen, als ich gesehen habe, durch unseren Familienbetrieb, also unser Unternehmen, Familie, fließt so viel Geld wie durch andere KMUs. Ja? Und sich das wirklich vor Augen zu führen und auch zu gucken als Team, als Paar, als Familie, was erwirtschaften wir gemeinsam und wie. Das ist für mich auch ein wesentlicher Moment des Bewusstwerdens mit den Finanzen und auch des, ja, auch die Scham ein bisschen zu verlieren, da zusammen zu gucken, was wollen wir eigentlich und wie fühlt sich das gut an.
Ja, voll, voll. Und das ist auch so eine spannende Überlegung oder auch die Diskussion heutzutage, weil von der Frau einfach auch viel erwartet wird. Sie ist die Mutter. Dann ist es einfach auch so, dass sie auch Geld verdienen soll. Und dann gibt's den Mann, der geht auch Geld verdienen und der ist auch vielleicht für die Kinder zuständig. Aber so ganz gleich verteilt ist es dann doch nicht, weil meistens ist es so, dass die Frau ein bisschen weniger Stunden macht und nicht deinem Vollzeitjob nachgeht, so wie der Mann. Und dadurch hat sie schon Gehaltseinbußen und ist halt dann auch mehr für den Haushalt zuständig. Das heißt, auf ihren Schultern lasten mehr Verantwortlichkeiten, was so dieses Familienthema angeht. Und genau, bei mir war das halt auch so in der Elternzeit, konnte ich nicht so meine Konzernkarriere verfolgen, hatte nicht so diesen gehaltlichen oder Gehaltsbandaufstieg wie mein Partner. Und dann ist mein Kind in den Kindergarten gekommen und es war dann klar, ich werde auf jeden Fall weniger arbeiten, 30 Stunden, und weil ich ja auch noch die Kinderbetreuung habe. Und ja, das ist halt immer so ein Spannungsfeld auch, ne? Wie sind wir als Einheit? Welchen wirtschaftlichen Ertrag generieren wir für unsere Familie? Wer gibt was? Und so ganz 50-50, wie wir uns das vorgenommen hatten, das zu machen, kriegen wir es nicht hin. Weil ich einfach auch zum Beispiel in der Kinderbetreuung mehr gebe als mein Partner. Dafür verdient er mehr, weißt du? Und das ist halt so auch die individuelle Frage, wie kriegt man das als Familie gut gemanagt?
Ja, ne? Das ist so eine wichtige Frage, die wirklich jede Familie für sich in Angriff nehmen sollte. Es gibt da, wie ich finde, kein richtig und kein falsch. Was vielleicht nur als Beispiel, wie wir das für uns gelöst haben und was sich für uns gut und gleichberechtigt auf eine gewisse Weise anfühlt. Zum einen diese gesellschaftlichen Themen nicht persönlich zu nehmen. Ja, da haben wir noch viel zu tun. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin eine weiße privilegierte Frau, gut ausgebildet, und mein Mann ist quasi das Höchste an Privilegiertheit, was man gerade so finden kann. Ja, weiß, mitteleuropäisch, gut ausgebildet und hat natürlich ein Gehaltsgefälle selbst zu mir, aber auch noch zu vielen anderen Menschen noch viel krasser. Wir haben unsere Familie als eine Einheit finanziell betrachtet. Das heißt, egal wer wie viel verdient, es kommt alles auf das Einnahmenkonto und jeder von uns kriegt davon ausbezahlt gleich viel Taschengeld. Das ist die Variante, die sich für uns am besten angefühlt hat und anfühlt, weil wir damit ausgleichen, dass mal einer mehr oder weniger arbeitet, dass einer mehr oder weniger verdient, mehr oder weniger Care-Arbeit leistet. Und wir haben mentale Arbeit beide geleistet, um wirklich zu greifen, dass es unser gemeinsames Geld ist. Und das braucht eine gewisse Anstrengung, denn das ist nicht selbstverständlich. Generell muss ich aber sagen, ich plädiere sehr dafür, den Selbstwert komplett von diesen ganzen finanziellen Sachen zu lösen. Echte Sicherheit entsteht, wenn wir das lösen. Und auch ein Aspekt, den wir hier oft vergessen, gerade wenn wir über Privilegien und Zugang zu Ressourcen sprechen, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Und wenn wir nur auf unsere finanziellen, ja, auf unser finanzielles Wohlbefinden gucken, wir oft ganz viel Schubkraft an der Seite liegen lassen. Ich sehe bei meinen Klientinnen, die Schubkraft geht an, wenn es nicht darum geht, uns selbst gut zu versorgen, sondern einen Impact zu leisten in der Welt, auch politisch tätig zu sein oder aktivistisch oder was ist das Problem, was ich wahrnehme in der Welt, was ich lösen will. Da geht die Schubkraft an und da kommen plötzlich ganz neue Ressourcen in unser Sichtfeld. Also lohnt es sich wirklich auch dahin zu gucken.
Voll, hundertprozentig. Und genau das kann ich auch so aus meinem Erlebensraum, aus meinem persönlichen Erlebensraum auch so teilen, wo ich halt angefangen habe, darüber nachzudenken, wie ich Mehrwert kreieren kann in dieser Welt. Und nicht mehr darauf bedacht war, Karriere zu machen und Geld zu verdienen, sondern tatsächlich diesen Mehrwert, meinen Schuhabdruck hier zu hinterlassen, das Leben von Menschen zu verändern. Ich hatte auf einmal ganz andere Ressourcen zur Verfügung, mehr Kreativität, mehr Kraft. Ich habe das alles viel besser gewuppt. Ich hatte auch viel mehr, ja, das Selbstbewusstsein, auch Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und für mich selber einzustehen und zu sagen, hier geht's lang und hier nicht. Und aber in so einer Klarheit und auch in so einer Reinheit auch, weil ich wusste, das ist jetzt für das größere Ganze. Hier geht's nicht nur um mein Ego, kleines Ich, sondern tatsächlich, ich mache jetzt hier einen Impact, ich habe einen Impact, und dann konnte ich halt auch ganz andere Entscheidungen auch treffen für mich und dementsprechend für mein Business und auch gleichzeitig dann auch für meine Familie, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Und ganz ehrlich, jetzt in der 30-Stunden-Woche schaffe ich viel mehr als vorher in meinem 40-Stunden-Vollzeitjob. Und das hat auch was mit Ressourcen zu tun, wie man priorisiert.
Und das ist auch die spannende Verwandlung, die wir als Mütter durchlaufen, weil wir plötzlich so viel mehr schaffen.
Ja, voll krass, oder? Mhm. Ja, voll. Was sind denn so deiner Meinung nach die größten Hürden, die Menschen daran hindert, in ihre Power zu kommen? So, und wie können sie die überwinden? Du hattest jetzt so von systemischen Fehlern auch gesprochen. Gibt es noch mehr?
Ja, ich finde das zum einen ein Opferrollendasein, was wir manchmal auch nicht so bemerken und auch nicht so wirklich wahrhaben wollen und auch in gewisser Weise mit Scham belegen. Ich persönlich war viele Jahre lang in meinem Leben in einer Opferrolle unterwegs, in vielen Bereichen natürlich komplett unbewusst, aber ich habe angefangen, das wahrzunehmen und habe angefangen zu sagen, ah, okay, das ist ja abgefahren. Wie und was brauche ich, um da rauszukommen? Und ich war trotzdem die ganze Zeit über, wette ich mit dir, für fast alle da draußen die selbstbewusste, krasse Person, die alles irgendwie hinkriegt. Ja, aber bei mir hat sich's anders angefühlt. Bei mir habe ich gedacht, oh, ich wäre gern mal so, das ist wirklich ein Pain gewesen, ich wäre gern mal so richtig krank, dass sich mal jemand um mich kümmert. Als mir das bewusst geworden ist, dachte ich so, wow, Annette, da hast du aber noch was zu tun. Und ich glaube, das haben wir alle, wenn wir weiblich erzogen sind in unserer Gesellschaft, in ein Stück weit erlernt. Und damit aufmerksam zu sein, ist wichtig, denn das ist eine Hürde, die ist für uns alle irgendwie da. Damit einhergeht das Codependency-Verhalten, also wo verhalte ich mich co-abhängig, ja, und wo verhalte ich mich als People-Pleaser. Das waren so meine persönlichen Hürden, die zu erkennen und zu sehen und zu sagen, okay, Annette, und wie geht jetzt Verantwortung in diesem Bereich, ja? Wie fängst du an, dich da jetzt erwachsen zu verhalten und mal deinen eigenen Rücken zu stärken und zu sagen, nee, so möchte ich das nicht mehr haben.
Ja.
Toll. Wie ist es bei dir?
Also ich glaube, dieses nach innen schauen und das Bewusstsein dafür zu kreieren und überhaupt erstmal zu erfassen, wie geht's mir, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich mir auch meine Bedürfnisse auch befrieden in dem Sinne. Also es gibt für mich eine Baseline, was ich an Selbstfürsorgeaktivitäten am Tag brauche, und dann gibt es noch einen Bonus. Und ich halte mich daran. Und das ist auch etwas, was ich ja dann auch vorlebe, meinem Kind gegenüber, meinem Partner gegenüber, weil ich mich selbst wichtig genug nehme, für mich selbst gut zu sorgen. Weil nur von da aus, wenn es mir gut geht, wenn ich gestärkt bin, wenn ich in meiner Kraft und in meiner Zentrierung bin, kann ich von da aus handeln und auch einen Raum eröffnen, der gut und produktiv ist auch, ne, für mein Gegenüber, für meine Kundin, für mein Kind, für meinen Partner, so dass ich natürlich auch bei vollem Bewusstsein und voll da bin, dieser Raum auch tatsächlich mit Liebe gefüllt ist und nicht irgendwie in irgendwelchen Automatismen gesteuert wird. Genau, und ich glaube, so für sich selbst erstmal zu sorgen, es braucht eine tägliche Auseinandersetzung mit sich selbst. Das ist auch nie abgeschlossen. Das ist, glaube ich, ein Lebensweg auch. Ne, dass ja, wir mit uns selber so in Kontakt gehen.
Ja, bei den Worten, die du gerade sagst, ist mir noch was anderes aufgefallen, an denen ich in den letzten 2 Jahren gearbeitet habe. Denn gerade als Frauen, gerade wenn wir so bewusst sind und gerade wenn wir so viel daran, ich nenne es jetzt bewusst, arbeiten, dass unser Glas voll ist und wir darüber hinaus genug Ressourcen haben, um anderen was mitzugeben, gerade da finde ich es richtig schön und tiefenentspannend, uns zu erlauben, dass es auch einfach mal nur gut genug sein darf oder auch mal schlecht sein darf, was wir abliefern. Ja, dass wir auch mal eine Podcast-Folge verkacken oder ein Coaching oder whatever. Das ist für mich so hilfreich und deshalb gebe ich das extra noch mal deinen Hörerinnen heute mit. Mach mal nicht, lass es mal genug sein. Ja,
ja, ja,
wir müssen voll. Nicht immer alles geben, gerade als Frauen. Das ist auch für mich so hilfreich.
Voll, voll. Und auch bei diesem Bewusstsein arbeiten, das ist ja auch, hat auch manchmal so eine Schwere dann, ne, weil man immer machen tut. Ja. Man ist ja immer in dieser Aktivität, ne? Und deswegen plädiere ich halt dafür, und das ist ja auch so das Motto in diesem Podcast, tatsächlich so diese Seinsqualitäten am Tag einfach auch zu kultivieren, weniger zu machen und einfach mehr zu sein. Und was du gesagt hast am Anfang, du hast einfach dafür gesorgt, indem du weniger bist, indem du dich vielleicht auch leer machst, indem du einfach mal einfach nur da sitzt und beobachtest und nicht schon wieder sofort in die Aktion gehst und nicht sofort antwortest. Und das habe ich auch zum Beispiel gelernt in den letzten Jahren, nicht sofort reaktiv zu sein. Wenn mir dann was entgegenkam und ich schon ein mulmiges Gefühl habe, weil mein Körper sagt mir relativ schnell und direkt, wenn irgendeine Schieflage da ist, dann habe ich mir den Luxus rausgenommen zu sagen, ich denke drüber nach, ich komme dann auf dich zurück. Und vorher war ich immer so getrieben, immer sofort antworten zu müssen, weil ich das so gelernt habe in meiner Sozialisierung, ne? Durch einfach auch diesen Leistungsanspruch, durch immer on top of the game zu sein und einfach auch durch die Sozialisierung. Das ist jetzt super komplex, das jetzt einfach zu erklären, aber ich habe gelernt, immer sofort schnell zu antworten. Und das habe ich jetzt wieder entlernt.
Ja, und was für eine Erleichterung, ne?
Ja.
Ich mag dieses Bild von da ist immer eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Ja. Und wir können uns darin üben, diese Lücke auszudehnen, ganz bewusst.
Voll.
Und
voll.
Das tut richtig gut.
Voll. Ja. Und sag mal, dieses, das tut richtig gut, das ist ja auch so ein Erlauben, ne? Sein dürfen. Wie ist dieser Mindset-Shift von haben müssen zu sein dürfen? Was bedeutet das und wie kriegen wir das hin, das loszulassen, dass wir etwas unbedingt haben müssen, hin zum Sein dürfen? Also ich erlebe das, weißt du, das ist ja eine ganz andere Frequenz und andere Qualität. Wie vollzieht sich das und wie kann ich diesen Mindset-Shift unterstützen?
Das ist so eine spannende Frage, weil sie eigentlich ganz einfach und doch hochkomplex ist. Und ich auch, gerade bei dem, auch was du davor gesagt hast, einen so großen Widerstand bei meinen Klienten und bei anderen Menschen generell wahrnehme zwischen, ich kann einfach mal zur Ruhe kommen. Ganz viele können das nicht. Wir müssen das systematisch uns zurückerobern und wieder lernen, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Und jetzt kommt der Knackpunkt, ohne Verwertungslogik. Ja, denn ganz viel, was wir lernen über Bewusstseinsarbeit, ist, dass wir damit dann wieder eine Verwertung schaffen, ja, dass wir wieder fit sind, um wieder arbeiten zu können, um dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Wenn wir wieder lernen, dass wir einfach nur sein dürfen und uns das erlauben, ohne etwas damit abliefern zu müssen, ist das für mich ein Riesenshift und eine große Herausforderung für viele Menschen. Und ein Punkt, der hilft auf diesem Weg, ist zu verstehen, woher kommt denn das haben wollen oder haben müssen? Ja, zeigt mir das jemand von außen? Reagiere ich da auf einen Ad bei Instagram? Ja, oder sehe ich jemanden irgendwie in einem krassen Auto oder einer tollen Wohnung? Woher kommt das haben müssen? Und ist das wirklich meins? Mein schönstes Haben ist, in meinem Garten auf meine Blumen zu gucken, Kaffee zu trinken. Ich brauche eigentlich nicht viel mehr. Aber das ist ein Bewusstwerdungsprozess. Ja, also für deine Hörerin heute, was ist das, was du brauchst? Was du vom Herzen her haben willst? Ich empfehle meinen Klientinnen immer, liegt erstmal einen ganzen Sommer in der Hängematte und macht mal einfach nichts. Einfach mal in den Himmel gucken.
Mhm. Voll. Und das ist auch etwas, was auch ich immer wieder beobachte, dass wir so getrieben sind, Dinge haben zu wollen, weil wir denken, dass wir sie haben wollen. Tatsächlich ist es vielleicht auch gar nicht der Fall, dass wir sie haben brauchen, weil sie uns gar nicht so glücklich machen. Deswegen, ich stelle immer wieder die Frage, was macht dich wirklich von Herzen glücklich? Was bringt dir Freude? Wo tanzt dein Herz? Und da kommen meistens andere Antworten als ja vorher. Und das ist sehr beglückend auf jeden Fall, wenn man mal in diese Tiefen reingeht und von Herzen her guckt, okay, was brauche ich jetzt wirklich? Was macht mich glücklich?
Eine meiner Lieblingsfragen dazu ist, was würdest du wollen, wenn du wüsstest, niemand wäre angepisst?
Ja, also ich will auch hier an der Stelle sagen, Mut zu dieser Formulierung, ich will das. Also, weil das halt so direkter ist. So, ich möchte hier, ich möchte da, nee, ich will das. Das ist halt auch hat so eine Gradlinigkeit und kann halt auch viel direkter aus dem Herzen kommen, wenn man etwas will. Aber wie gesagt, da braucht man erstmal auch dieses Eintunen in dem Sinne, dass man herausfindet, was man von Herzen her wirklich will und braucht.
Ja, und die meisten Menschen agieren aus einem Brauchen und ich muss das machen und haben, und die wenigsten aus einem Wollen. Das Wollen ist aber das Bewusste und das Hilfreiche. Also wenn du sagst, wir brauchen ein Mindset-Shift, dann von ich brauche zu ich will. Ich habe tatsächlich ein Buch, da stehen nur Sachen drin, die ich will. Und immer wenn mir was einfällt, was ich will, dann schreibe ich es auf. Und manchmal übe ich mich da drin, das tagelang mindestens 25 Sachen aufzuschreiben, die ich will. Das hat eine enorme Schubkraft, wenn wir uns erlauben zu gucken, was wir wollen und das nach vorne zu stellen, statt uns zu treiben zu lassen von, das brauche ich und das muss ich.
Ja, voll. Ja. Und ich würde gerne auch nochmal auf diesen Punkt Gemeinschaft und Support Network eingehen. Wenn wir Mütter werden, warum ist es so wichtig für uns als Frauen und Mütter überhaupt Gemeinschaft zu haben? Aus deiner Erfahrung.
Mit das Wichtigste. Es gibt ja dieses schöne afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das wurde ja immer auf die Kinder gepolt, aber dieses Dorf ist nicht für die Kinder, sondern für die Mütter gedacht. Denn wir brauchen weise alte Frauen, wir brauchen spontane junge Frauen, wir brauchen alle Arten von Frauen um uns rum, wenn wir Mütter werden. Und das uns zu bauen, uns zu erschaffen, digital und vor Ort, ist ein Game Changer. Ich habe mittlerweile so viele Dörfer mir gebaut und merke, das ist der wahre Luxus und auch das wirklich für diesen Lebensabschnitt, in dem wir in Care-Arbeit sind, in dem wir Kinder haben, uns zu erlauben, dass wir Nachbarn haben, wo die Kinder hingehen können, Freundinnen, Großeltern, alle Leute mit einzuspannen, dass wir so viel Unterstützung wie möglich haben, ist Gold wert.
Ja, voll. Damit wir dann auch wieder das in die Welt tragen können, was in uns ist. Das hat ja auch was damit zu tun.
Ja, ne? Und wir brauchen einfach auch Orte, die sich sicher anfühlen und wo wir so sein können, wie wir gerade sind, wo wir keine Bewertung bekommen. Und diese Orte gibt es nicht selbstverständlich an jeder Ecke. Da müssen wir investieren und Zeit und Mühe reinstecken. Und dann lohnt sich das wirklich. Ich habe mir das mittlerweile hier in der kompletten Nachbarschaft aufgebaut. Und das ist für mich der wahre Luxus, kann man wirklich so sagen. Und ein großer Teil meiner Arbeit ist auch, Menschen dabei zu unterstützen, gute und sichere Gemeinschaften zu gründen und zu halten. Sei es nur für eine kurze Zeit, wie für ein Event oder über einen längeren Zeitraum. Das Bewusstsein darum und diese klare Absicht darin, warum das gut ist, die hilft schon enorm weiter. Ich habe das mittlerweile auch in digitaler Form, in Form einer digitalen Community und merke, das tut so gut, wenn man immer wieder einen Ort hat, wo man hinkommen kann und verstanden ist.
Ja, voll. Ich habe tiefstes Mitgefühl wirklich, was du erzählt hast mit der Wochenbettdepression, weil mir ging es nämlich auch so bei meinem Sohn. Und ich hatte dann in den Wochen wirklich auch immer wieder diese Frage, die mich richtig runtergezogen hat mit der Frage, bin ich eine gute Mutter? Und der bin ich dann auf die Schliche gekommen und habe mich selber gefragt, warum frage ich mich das eigentlich die ganze Zeit? Ich mache wirklich das, so gut es geht, so gut ich das weiß. Und in dem Kontakt mit anderen Müttern, zum Beispiel aus der Rückbildungsrunde, war das dann auch wirklich auch so ein Thema, wo ich gemerkt habe, ah, okay, den anderen geht's ähnlich. Warum stellen wir uns diese Frage überhaupt, ob wir eine gute Mutter sind? Das ist ja auch eine Bewertung, ne? Das ist auch so eine Programmierung, der wir auch unterliegen, ne? Wie war das bei dir? Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen Erfahrung hier teilen an der Stelle und ob du dir diese Frage jemals gestellt hast.
Das Spannende daran ist ja, dass niemand auf dieser Welt so krass bewertet wird die ganze Zeit wie Mütter. Und zwar aus allen Richtungen und untereinander auch. Das heißt, sich daraus zu pellen, was ich noch meinte mit, wie politisch das plötzlich ist, wenn du Kinder bekommst und das vorher gar nicht wahrnimmst, sich da bewusst rauszupellen und zu sagen, wie will ich das denn haben? Ja? Und zu entscheiden, ich bin eine gute Mutter, habe ich mit Absicht gemacht vor ein paar Jahren, als ich gefühlt echt keine gute Mutter war, weil ich viel geschimpft habe, total unzufrieden war, garstig, abhängig in dieser Rolle, ja, mich gefangen gefühlt habe in dieser Rolle, für mich zu entscheiden, nö, das, was ich hier mache, ist gut genug für mich und für meine Kinder. Und das ist ein Glaubenssatz, den ich mit Absicht glaube und den ich mir, wenn es nötig ist, auch 10-mal am Tag sage. Denn da ist ganz viel Energie drin, wenn wir das für uns mit Absicht zur Verfügung stellen.
Ja.
Ich glaube, ich habe eine ganze Podcast-Folge in meinem Podcast auch dazu gemacht, wie das geht.
Sehr schön, dann verlinke ich die gerne. Ja. Also der Glaube versetzt Berge. Das ist das, was da einfach auch als Schubkraft, wie du es so schön gesagt hast, einfach wirkt.
Ja.
Ne? Ja. Liebe Annette, von all dem, was wir jetzt heute besprochen haben, was sind so die Top 3 Tipps, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich der Kerngedanke, das ist der Mindset-Shift, den du brauchst für eine Selbstermächtigung und loszugehen für deine eigene Selbstermächtigung. Was würdest du mit an die Hand geben?
Mein Top-1-Tipp, der vor allem steht, ist, fang an, dir selbst zuzuhören und dich selbst ernst zu nehmen mit deinen Bedürfnissen, deinen Wünschen, deinen Träumen. Und das braucht ein bisschen Zeit, sich da drin zu üben, sich einfach wirklich mal eine Weile selbst zuzuhören, auch den eigenen Gedanken, wohin springen die, was machen die so und wie fühle ich mich, wenn ich bestimmte Muster und Gedanken denke. Sind die konstruktiv oder sind die destruktiv? Und wie fühle ich mich, wenn ich denen folge? Ja, das ist so im Kern meiner Arbeit, diese Aufmerksamkeit bereitzustellen, ist so wichtig. Und dann kann man sie verändern. Ja? Und das sind, wie ich finde, eigentlich ist schon ein Riesentipp, wenn wir das beherzigen. Ein weiterer Tipp, den ich einfach schön und einfach finde, um das zu tun, ist wirklich zu gucken, ob man über eine angeleitete Hypnose, Trance oder Meditation einen Zugang bekommt, der unterbewusst ist und einfach viel, viel mehr entdecken kann an eigenen Ebenen, Facetten. Und das würde ich so mitgeben, weil ja, es wichtig ist, dass man, glaube ich, machbare Dinge an der Hand hat, die nicht überfordern.
Voll. Ja, mega. Ja, ich bin mir sicher, meine Zuhörerschaft möchte dich gerne vielleicht im Visier behalten. Wo bist du zu finden? Auf welchen Kanälen? Wo trifft man dich? Gibt es vielleicht auch demnächst irgendwas, was du anbietest? Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mitnehmen.
Ja, sehr gerne. Also da wir hier in einem Podcast sind, empfehle ich hier auf jeden Fall meinen Podcast.
Ja.
Denn er ist sehr cool, wie ich finde. Radikal Reich heißt er und ihr findet den überall, wo es Podcasts gibt. Das ist wirklich eine Einladung in mein Gehirn und in meine Arbeit. Und ich glaube, jeder, der da eine Weile zuhört, lernt mich sehr gut kennen. Ansonsten bin ich auf LinkedIn, Instagram, TikTok zu finden. Und was vielleicht auch ein guter Ort ist für Menschen, die wirklich auf der Suche nach einer Community sind. Ich habe eine School-Community in Form eines Memberships, wo wir nicht nur online uns sehen, sondern auch regelmäßig bei Dinnerabenden oder Frühstücks oder was uns gerade so einfällt. Das sind so meine aktuellen Vor-Ort-Dinge, die ich anbiete. Und es wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres ein Barcamp-Format geben, aber das ist noch nicht ausgereift und noch nicht so spruchreich, dass ich euch einladen kann dahin. Aber sonst bin ich bin online verfügbar und man trifft mich online an verschiedenen Stellen.
Mega gut. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass du heute da warst. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Mach's gut.
Danke dir, Valentina.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast auch gern mit Freunden oder Kolleginnen, die ihn unbedingt hören sollten. Bis zur nächsten Folge. Stress dich frei.